Hallo, liebe Zuhörerin, willkommen zur dritten Episode von Klaviatur der Kritik. Ich treffe Patrick via Zoom in einer traurigen Woche für die Musik, denn Daft Punk haben sich aufgelöst und vor allem ist François Cactus gestorben, beziehungsweise das ist bekannt geworden. Und zumindest zu Daft Punk gibt es auch irgendwo einen Bezug heute. Vielleicht auch zu beiden mit ihrem Gespür dafür, den Stil des vergangenen Jahrhunderts mit eingängiger Tanzmusik zu verbinden. Wir sprechen heute nämlich über die Alben von Young Kaffer und Küçük Efendi, Yin und Yang. Dann von Nag, Observer, und von Bull Goes Boing, Superball. Da haben wir uns ein unglaublich weites Feld aufgemacht heute, denn es geht um Trap, um Punk und um, ja, schwer zu sagen, so ein Gemisch aus 80er Jahre Weirdo Outsider-Pop, Kinderliedern und neuer Musik, um mal einfach so ein paar Dinge einzuwerfen.
Also ich glaube, das ist das erste Mal, wo wir sozusagen unserer Ankündigung gerecht werden, dass wir auch wirklich weirde Nischensachen hier zum Teil abdecken wollen. Ich glaube, das wird dem ziemlich gut gerecht,
Yes.
oder?
Können wir stolz drauf sein. Falls man einen gemeinsamen Nenner jetzt suchen möchte, dann findet man den vielleicht, weil alle drei Beispiele so einen Bezug aufweisen zu Diskursen oder Narrativen um die Zukunft und darum, wie vielleicht die Welt in der Zukunft aussehen wird oder wie Musik klingen wird. Und weil wir ja uns immer auch fragen, wie sowas rezipiert wird, geht es dann vielleicht auch um so Diskurse, um Hauntology oder Zukunftsmusik. Patrick, deine Meinung dazu?
Ja, also das ist schon ein wichtiges Thema. Es war auch einer der Gründe, warum ich mich so immer mehr interessiert habe für Musikkritik und so, weil mir aufgefallen ist, dass das sehr trendig ist und immer mehr Musik irgendwie in dieser Polarität zwischen diesem Konzept des hauntologischen, kann man gleich erklären, was das überhaupt ist, von rückwärtsgewandter Musik und zukunftsgewandter Musik betrachtet wird. Ja? Also das ganze Nachdenken über Popmusik und sowas wird so krass zwischen diesen beiden Polen so entwickelt. Und ich fand es immer schon ein bisschen unterkomplex. Also einerseits trifft das auf jeden Fall irgendeinen wichtigen Aspekt bestimmter Projekte und Acts und so weiter, aber auf der anderen Seite fand ich, dass diese Polarisierung zwischen einfach rückwärts und zukunftsgewandter Musik irgendwie problematisch ist. Und ich dachte, vielleicht ist das jetzt eine der ersten Gelegenheiten, wo man das ein bisschen zur Sprache bringen kann, aber bestimmt nicht die letzte Gelegenheit, weil das ein Thema ist, was einfach zu komplex und wichtig ist, als dass man jetzt das in einer Sitzung also abfrühstücken könnte, ne?
Ja, ich glaube, das als Thema so für sich zu besprechen, wäre irgendwie langweilig und würde wahrscheinlich dazu führen, dass man sich total verrennt. Und deshalb ist das jetzt vielleicht eher ein Stein, den wir anstoßen und der uns immer wieder beschäftigen wird, weil.
Genau, wenn wir das nämlich jetzt als Extra-Thema quasi auskoppeln würden, dann würden wir uns selber ja teilmachen dieser trendigen Lesart von Musik. Und ich würde ja sagen, eher, dass man daraus versuchen sollte, ein bisschen auszubrechen, aber man muss natürlich trotzdem darauf Bezug nehmen.
Jo. In diesem Sinne würde ich sagen, wir steigen einfach mal ein und sprechen über das erste Album, das Album Yin und Yang von Young Kaffer und Küçük Efendi. die wir im Folgenden vielleicht auch abkürzen werden als Jücke, Icke, wie auch immer.
Scheint etabliert zu sein, die
Auch ein
Abkürzung.
unglaublich langer Name. Wenn man das einmal aussprechen möchte, die Podcasts dauern ja eh schon so lange. Zwei Rapper sind das, über die man, und das ist das Besondere vielleicht, sehr wenig weiß, weil sie ihre Gesichter noch nicht gezeigt haben, aber nicht auf so eine alberne Art wie Crow, sondern sie bieten uns als Alternative nicht so eine lachhafte Maske, sondern so eine ganz eigene Welt quasi und so ein gesamtkunstwerkartiges Konzept, in dem sie selbst als Comicfiguren und mittlerweile zum ersten Mal auch als sie selbst, aber mit verpixelten Gesichtern in Erscheinung treten und dabei relativ wenig über sich preisgeben, was ja durchaus so ein bisschen ungewöhnlich ist. Und jetzt ist eben vor kurzem ihr neues Album rausgekommen, das heißt Yin und Yang.
Ja, und vielleicht ist es ganz interessant, dass das auch irgendwie unter Mixtape läuft. Also irgendwie, einerseits ist es schon ein Album, aber sie wollen eben auch den Status des Mixtape nicht ganz absprechen. Und das fand ich ganz interessant, weil das ja manchmal so im Hip-Hop-Kontext immer noch auch läuft. Ich habe das Gefühl, dass man sich da so ein bisschen so das Fenster offen lässt, dass das Ganze auch immer noch so ein bisschen einfach als Songsammlung auch begriffen werden kann, die jetzt nicht total bis zur Perfektion geschliffen ist oder wo irgendwie ein Narrativ so ausbuchstabiert und ausbalanciert wird, sondern es ist auch halt ziemlich lang. Es geht, glaube ich, eine volle
Ja, ich
Stunde oder
glaube
so.
auch irgendwie 59 Minuten und über ja 18 Songs
Ja,
oder so.
genau. Und also auffällig ist, dass trotzdem alle Songs schon extrem Wiedererkennungsfaktor haben, aber ja, es wirkt fast wie so eine Art Sammlung von Singles, würde ich fast sagen, weil ja, so ein bisschen, man hat schon den Eindruck, dass die da gerade so eine Welle reiten und einfach so in ihrem Sound so die Hits backen. Und vielleicht ist das der Grund, dass die das immer noch irgendwie auch unter Mixtape laufen lassen, weil es irgendwie noch ja, einfach so den Eigencharakter der einzelnen Tracks noch betont und nicht unbedingt das Album als Ganzes oder so.
Wobei ich es eigentlich auch so sehr schlüssig finde als Ganzes. Aber okay, die
Ja,
Melodiedichte ist auf
stimmt.
jeden Fall sehr hoch.
Ja, und vielleicht auch, ich habe jetzt nicht alle beiden Alben so intensiv gehört, die vorher schon rausgebracht haben, aber die jeweiligen Singles dann schon. Und es ist halt auch ein. Dieses Soundkonzept von denen zieht sich halt sehr kohärent über die ganze bisherige, nicht sehr lange Karriere seit 2019. Also es ist so ein fortlaufendes, so eine Arbeit an einer Ästhetik irgendwie. Und du hast jetzt nicht den Eindruck, dass das neue Ding da jetzt so komplett ausschert mit komplett neuen Konzepten oder sowas.
Und das leitet auch schon zu so einem wichtigen Punkt, auf den wir jetzt noch gar nicht fertig kommen müssen, aber dass hier die Ästhetik, glaube ich, auch so einen extrem großen Stellenwert einnimmt. Im Gegensatz zum Beispiel zu einer Story oder sowas. Oder Texten, die eindeutig irgendwie im Hintergrund stehen, was jetzt ja durchaus natürlich jetzt nicht das erste Mal ist, dass das passiert im Hip-Hop, aber schon noch so einen gewissen Besonderheitswert hat, würde ich sagen.
Ja, also Ästhetik, also jede Band oder so oder jeder Künstler hat ja irgendwie eine Form von Ästhetik, aber ich habe den Eindruck, das wird hier so groß geschrieben. So. Also das Ganze, gerade dadurch, dass die sich als Personen halt immer irgendwie verschleiern und diese komischen, comicartigen Kunstfiguren erschaffen haben, und die Videos auch alle einheitlich, also okay, nicht alle, aber sehr viele der Videos haben auch einen einheitlichen Zeichentrickstil und sowas. Und genau, man hat schon den Eindruck, dass da einfach eine Gesamtidee von, die sich nicht nur auf das Musikalische bezieht, sondern auch die visuelle Ebene einbezieht. Also tatsächlich wird so an so einer einheitlichen Ästhetik gearbeitet in diesem Projekt, ne?
Ja, voll, das kann man so stehen lassen. Das ist wahrscheinlich auch das, was mich, wenn man es drauf runterbrechen will, irgendwie fasziniert hat an dem Album. Das jetzt ja auch zu dem ersten Trap-Album macht, irgendwie über das wir sprechen. Ganz guter Einstieg, finde ich auch, weil man vielleicht nicht mehr so ein großes Hip-Hop-Wissen braucht.
Ja, genau. Ich meine, das war ja ein bisschen unsere Überlegung, wie kommen wir überhaupt rein da? Wie können wir sozusagen mit unserem Wissen und unseren Interessen anschließen an diesen unüberschaubaren Bereich des Deutsch, Rap und Trap und so weiter, der uns ja auch interessiert, aber wo wir jetzt nicht das historische Detailwissen vielleicht haben. Und gerade bei so einem Projekt, wo der ideelle Überbau oder sowas, wo die ganzen Einfälle so mindestens genauso wichtig sind wie Musik und Texte, wenn nicht noch wichtiger. Und die sich ja auch rhetorisch irgendwie abgrenzen von anderem Hip-Hop, und als was ganz Eigenes betrachtet werden wollen. Dann kann man die sozusagen mal beim Wort nehmen und uns kommt das entgegen, weil es uns halt irgendwie einen Einstieg in diese ganze Welt auch ermöglicht, ne?
Ja, was macht das aus? So, vielleicht können wir einfach mal über die Musik sprechen als allererstes. Das bietet sich ja an bei einem Musikpodcast. Wenn man das Album anhört oder überhaupt die Musik von den beiden und gegebenenfalls Gästen auch auf dem Album zum ersten Mal wohl oder auf dem Mixtape, dann fällt einem wahrscheinlich als allererstes der Gesang auf, der fast immer sehr hoch ist und zwar auch auf Autotune setzt und das nutzt, aber eben auch fast immer in so einer Kopfstimme, in so einer Falsettstimme irgendwie gesungen ist, irgendwie. Und halt dadurch sehr wenig Sprechgesang auch einfach. Also sehr wenig Rap tatsächlich eigentlich. Sondern eher so ein hoher melodischer, also sehr viel melodischer Gesang über dann im Gegensatz dazu relativ typische Trap Beats mit einem ziemlich hohen Anteil an Synthesizer Sounds irgendwie und insgesamt ziemlich laid back immer. Also es ist überhaupt nicht hart oder sowas, sondern eher soft, so ein bisschen dreamy fast,
Ja.
würde ich sagen.
Ich meine, das ist ja eine allgemeine Tendenz von Cloud-Rap, dass es sozusagen die latenten, irgendwie verträumten, weicheren Aspekte von Trap nimmt und hervorhebt und Autotune wird dann auch so als was Hypnotisches betrachtet und so. Also manchmal kann Autotune ja auch einen relativ aggressiven Effekt haben, wie bei UFO 361 oder so. Aber das Gegenteil dazu ist dann halt dieses Wolkige, was die hier natürlich nochmal extrem auf die Spitze treiben, indem sie halt eigentlich nonstop, ich wüsste jetzt gar keinen Track, wo es nicht, der nicht in Kopfstimme gesungen wäre. Und dazu noch diese Schicht aus Autotune. Und im Großen und Ganzen finde ich das allein deswegen schon geil, weil es so ein bisschen so Öl ins Feuer von so Autotune-Hass gießt.
Ja.
Und ich habe viele Leute in meinem Umfeld oder so, die sich gerne aufregen über Autotune. Und ich argumentiere immer gerne dagegen, weil es einfach so ein natürlicher und irgendwie folgerichtiger Bestandteil von heutiger Musik einfach ist, wo es irgendwie lustig ist, dass manche Leute sich dieser Entwicklung versperren, natürlich aus Bedenken, das sei nicht authentisch und so
Ist gut
weiter.
gemeint.
Ja, und dieses inauthentische oder auch, ja, fast schon, wenn man so dieses bewusst Unmännliche in Anführungsstrichen, was sozusagen dem Autotune vielleicht angehängt wird von kritischer Seite, von Rockern aller Art und Generationen. Das kosten die halt maximalst aus und singen engelsgleich mit ihren Autotune-verzerrten Kehlkopfstimmen darum. Und das finde ich schon einfach grundsätzlich einen coolen Move irgendwie.
Voll. Dazu echt viele Beats, die so, du hast als Verweis aufgeschrieben, Wellness, Hintergrundmusik oder so hafenähnliche verfremde Gitarren. Ne? Bei Sumatra ist das zum Beispiel so ein Beispiel, wo das ist ja auch der Opener von dem Album, der mit so einer super kitschigen Gitarren- oder Saiteninstrument-Pattern anfängt, irgendwie. Halt fast so ein bisschen wie so eine richtig entspannte Version von Roller, von Apache. Und auf die Spitze getrieben wird das ja bei diesem Skit. Das ja so eine, ja, fast in so einer New Age-Tradition so eine Meditationsanleitung ist, irgendwie. Also
Stimmt, stimmt, ja.
natürlich so auch so als Intro hin zu so Yoga, so ein Song, der auch so noch einen besonderen Stellenwert hat. Aber dazu später mehr, ist das auf jeden Fall. Ja, das Besondere an dem Sound. Also wenn man sich jetzt auf Klang beschränkt, ist das das Besondere. So auf anderen Ebenen kommt da noch viel mehr dazu. Spannend ist vielleicht auch, was du jetzt schon angeschnitten hast, dass das natürlich auch so ein Männlichkeits, also auch mit Männlichkeitsbildern irgendwie so zusammenhängt, die da jetzt auch so ein bisschen ausgehebelt werden, weil das ja auch irgendwie Rap jetzt ein Genre ist, das irgendwie oft mit so Zuschreibungen zu kämpfen hatte und das sehr oft ja auch bedient hat, dass das so ein bisschen Tough Guy-mäßig ist in vielen Fällen irgendwie und da so irgendwie so eine archaische Männlichkeit zur Schau gestellt wird, sowohl in der Performance als auch im Gesang teilweise, was hier jetzt ja total drauf verzichtet wird. Also das ist ja eher so zwei schlachsige Burschen irgendwie, die das nicht mehr nötig haben. Das ist so der Gestus von dem Album oft, weil das nicht. Also ich meine, auf Frauendarstellung wird nicht verzichtet, irgendwie so. So weit sind wir noch nicht. Aber es wird mit so einem anderen Gestus daran gegangen, was man vielleicht vorsichtig auch schon als was Gutes bezeichnen kann. Aber da macht man sich vielleicht auch einfach. Aber naja, so viel dazu. Und dem gegenüber, also weil ich gerade kurz auf Frauenbilder eingegangen bin, das ist nämlich, was wir bei Yoga haben. Das ist so ein Song, der raussticht aus dem Album, würde ich sagen. Ziemlich deutlich.
Ja.
Einmal, weil das ein Feature ist mit SSIO, was ja irgendwie schon komisch anmutet bei all dem anderen irgendwie. Und weil das eben auch nicht so ein entspannter Trap-Beat ist, sondern so ein, ja, fast wie so eine tanzbare 80er-Jahre-Wave-Parodie. Und
Ja, es hat halt einen Disco-Beat, ne? Und ja, und erinnert so ein bisschen an so verwässerten Kommerz-Disco aus den 80ern tatsächlich, ja.
es geht halt um Frauen. Wieder mal, die Yoga machen. Also das wird besungen, eben, dass die Frau des Protagonisten hier Yoga macht. So als, als das ist so die Zuschreibung, die es sich dreht, irgendwie, was jetzt ja auch natürlich irgendwie so eine interessante Weiterentwicklung ist, während Frauen halt in Rap-Texten häufig als so Mütter vorkamen oder irgendwie eher herabgewürdigt wurden als Objekt, machen sie jetzt Yoga, also sind sie halt irgendwie gesunde, auf ihren Körper bedachte, sich selbst optimierende Frauen.
Ja, genau, also da ist das Video ja auch nicht draus wegzudenken, weil das Video ist einfach eine Collage aus solchen Yoga-Videos, so Tutorials oder sowas. Sieht aber auch aus wie eine Dauerwerbesendung. Und wenn man auf Stumm schalten würde, würde man gar nicht erkennen, dass das ein Musikvideo ist, weil es einfach eine Aneinanderreihung dieser Bilder ist. Und ja, das ist auf jeden Fall schon eine interessante Reaktion auf, also das Ganze ist ja total tief verwurzelt in dem ganzen Style von denen. Du hast das erwähnt mit diesem Wellness-mäßigen. Und das ist, also die ganze Musik spielt sich ab in so einer irgendwie perfekten Welt, in so einer Fiktion einer perfekten Welt, in der einfach, ja, es gibt wie so alle schmutzigen oder irgendwie widerständigen Sachen der Realität sind so irgendwie rausgefiltert und wir bewegen uns einfach in so einer Sphäre, wo alles irgendwie glänzt und irgendwie alle und manchmal drückt sich das halt in manchen Videos drückt sich das halt in so einer sphärischen Welt aus, wo irgendwie die tatsächlich so auf Wolken rumschweben und sowas. Und in dem Fall ist aber diese Selbstoptimierer YouTube Tutorial Health Influencer Welt wird irgendwie dann auch als Teil des Ganzen betrachtet. Ja, und tatsächlich ist das eine komische Entwicklung, weil dann ist plötzlich so, irgendwie ist das dann auch so ein Ausdruck von Status,
Voll.
ne,
Also,
dass man dann, ja.
sorry. Aber das, ja, ich meine, wer macht Yoga? So, halt Leute, die Geld haben. Ist jetzt vielleicht ein bisschen vereinfacht, aber würde ich mal so in den Raum stellen. Und Rap hat ja häufig so ein Aufstiegsgeschichten-Denken irgendwie von unten irgendwie nach oben sich in der Gesellschaft hochgearbeitet, durch Fleiß oder durch Kreativität oder vielleicht auch durch Kriminalität. Wir sind jetzt aber ein paar Jahre weiter und jetzt sind wir schon oben angekommen und
Ja.
die Probleme fehlen halt genau hier. Und stattdessen gibt es Yoga und Markenklamotten und Museumsbesuche. Und es wird sogar Goethe gelesen.
Stimmt, genau. Also es ist einfach, der ganze Aufsteiger-Narrativ ist einfach rausgeschnitten aus diesem ganzen Ding. Und die Kamera, metaphorisch gesprochen, zoomt quasi nur noch auf die Ergebnisse, die materiellen und weltanschaulichen Benefits, die man dann eingefahren hat, nachdem man so in der Gesellschaftspyramide ganz nach oben aufgestiegen ist. Und deswegen ist die Musik, wobei das auch nicht durchgehend der Fall ist, aber die Musik ist irgendwie auch ein bisschen positiver, als man es oft gewöhnt ist von so Rap-Sachen. Also im Großen und Ganzen wird schon ständig so eine Art von Harmonie und Leichtigkeit halt beschworen. Es gibt keine Struggles mehr und so, ne?
Ja, es gibt halt so eine gewisse Nostalgie, aber nicht, weil das Leben hart ist oder so. Oder nicht, weil man Probleme hat, sondern die ist irgendwie einfach auch da. Aber es ist
Genau,
nie,
das.
nie aggressiv oder sowas und nie.
Ja, an Stellen kippt es dann halt in so eine Art von allgemeiner, weltanschaulicher Melancholie. Also es gibt zwei Lieder, wo das besonders deutlich wird. Einmal Legenden sterben nie, was so eine Art von Ode an Stars, verstorbene Stars ist oder sowas.
Ikonen.
Ikonen, genau, das ist das Wort. Und das andere ist dieses Baum im Wald, wo er beschreibt, dass er irgendwie seinen Namen in den Baum ritzt, weil er hofft, dass dieser Baum ewig stehen wird und er aber wird nicht ewig da sein. Irgendwie, also es kommt plötzlich so eine Art von Memento Mori Motiv oder sowas auf. Aber gerade, das ist ja gerade der Punkt, das ist deswegen möglich, weil quasi keine unmittelbaren Sorgen da sind, um die man sich Gedanken machen muss. Und deswegen kann man auch so die allgemeine
Ja,
Sterblichkeit
eher so ein
plötzlich.
Weltschmerz.
Genau.
Ja, toll, schön, schön gesagt. Ja, das ist auf jeden Fall so ein neuer Habitus, der hat sich jetzt ja schon so ein bisschen länger angekündigt. Der wird hier einfach total manifest und exponiert irgendwie. Auch was da auch immer wieder eben zu diesem Motiv ist, ist das von der Kunst, die jetzt in diesem Falle gemacht und aber auch betrachtet und reflektiert, wahrscheinlich auch gekauft wird. Und da gibt es eben diese Musikvideos, in denen sie als Comicfiguren in dem Don-Video, aber auch in Real Life in Museen oder museenähnlichen Orten sind. Also in dem Comicvideo, also ganz explizit so im MoMA und so und bei dem Don-Video halt in so einem Schloss oder so. Und wir mussten so ein bisschen denken an Ape Shit von Beyoncé und ihrem Mann Jay-Z, falls man den kennt, das ist der Mann von Beyoncé. Und ja, die haben ja dieses Video gemacht im Louvre, genau, was ja so, so die ultimative zur Schaustellung von Status ist, würde ich jetzt mal behaupten, so das Louvre sich öffnen zu lassen und dort zu posieren vor quadratmetergroßen Gemälden. Als das Ehepaar, das halt das Aufstiegsgame gewonnen hat, würde ich jetzt mal so sagen. Und sich mit diesem Album ja so als Dynastie auch so ein bisschen etablieren wollte. Und das ist so ein bisschen der Spirit, den wir auch jetzt haben hier. So, man hat es jetzt halt irgendwie und hat deshalb auch so die Zeit und die Muße, sich so dem Schönen zu widmen. Das klingt jetzt eigentlich total kritisch von mir, merke ich irgendwie fast so ein bisschen zynisch. Das ist nicht nur so gemeint, weil ich das auch eine sehr schöne Entwicklung finde, eigentlich vor allem, weil das dann auch in so Interviews aufgegriffen wird von denen. Und dann eventuell sogar zu so einem Reflexionsprozess führt. Irgendwie vielleicht nicht über Hip-Hop an sich. Oder so, also was jetzt ja auch wirklich irgendwie schwachsinnig wäre, aber über so, so wo die sich jetzt befinden, quasi nach so 40 Jahren, sage ich jetzt einfach mal, Rap-Geschichte.
Ah, das ist interessant, dann betrachtest du quasi diese gesichtslosen Avatare, die drücken was Allgemeines über den Punkt, wo Rap sich gerade befindet, aus quasi so. Die Aufstiegsgeschichte ist abgeschlossen und jetzt erkennen wir an, dass wir jetzt Kunst machen und verorten uns in so einem breiteren Kulturkontext oder sowas. Meinst du das so?
Ja, genau. Also ich meine, es hat sich ausdifferenziert. Es gibt immer noch Hip-Hop über Rassismus und über Klassenkampf und über Benachteiligung und all das. Es gibt, keine Ahnung, es gab jetzt Hip-Hop nur über Saufen, es gab Hip-Hop nur über Pornos, es gab alles Mögliche irgendwie. Es gab Hip-Hop nur über Kiffen, sehr viel. Es gab Student-Rap, es gab Backpacker-Rap, alles Mögliche, aber es gibt jetzt halt auch das irgendwie. Und das ist jetzt halt so als so ein Teil von Cloud-Rap, ja, irgendwie so total Massenkultur geworden, einfach zumindest in Deutschland irgendwie, was ja so ein paar tausend Kilometer weg ist von da, wo es entstanden ist und ein paar Jahrzehnte. Und da haben sich einige Umstände geändert.
Ja, und ich finde aber dieser Kunstaspekt, der verkompliziert das alles ein bisschen, finde ich. Der macht es interessant, aber auch kompliziert. Weil, also nicht weil der Kunstbegriff hier besonders so hoch gegriffen wäre. Also letztlich ist es so ein bisschen schon so dieses typische neureiche Ding irgendwie. Also Kunst ist einfach das, was man sich eben, wie du schon gesagt hast, leisten kann, wenn man aufgestiegen ist. Und dann lässt man sich halt vor teuren Kunstwerken ablichten und so. Also, und es hat schon sowas, ich weiß, es ist halt schön, dass die das halt alles so komplett explizit machen. Die behaupten jetzt von meinem Gefühl her nicht. Irgendwie, es ist nicht so ein Art-Student-Approach, ja,
Ja,
an
ja.
Kunst, so. An Cloud Rap vor allem. Das wär nämlich meine Sorge gewesen, als ich noch nicht genau wusste, was es mit denen auf sich hat. Und ich aber gemerkt habe, dass die so krass auf diese Kunstschiene gehen, dachte ich so, Mann, ist das jetzt so ein Versuch von irgendwie Kunststudenten, dieses Genre irgendwie zu vereinnahmen, im schlimmsten Fall oder so? Das ist es halt irgendwie gar nicht. Sondern es ist wirklich so eine, eher so eine von, relativ naive Vorstellung, würde ich jetzt mal ein bisschen böse behaupten, was diese Kunstwelt ist als weiteres Statusobjekt. Und ich, das klingt auch böse, aber ich meine es gar nicht so böse, weil es der Musik tatsächlich eine Art von Ehrlichkeit und Leichtigkeit verleiht. Also gerade weil sie einfach nicht mehr so richtig Reibung hat mit diesem düsteren Zeugs, was wir in anderen Kontexten haben und einfach tatsächlich irgendwie so das schöne Leben besingt. Und irgendwie finde ich das echt okay als ein, dass wir jetzt so ein Projekt haben, das einfach sowas macht, ja.
Wenn ich
Genau, aber ja.
nur kurz einzugrätschen, also A, glaube ich, eher so, dass wir so ein bisschen in der Falle sitzen, weil wir Typen sind, die sich überlegt haben, sehr lange über Musik zu sprechen und nachzudenken und das fast zwangsläufig von oben herab klingt, irgendwie manchmal, weil man nicht nur loben will, wie was ja langweilig wäre. Also fürchte ich, aber ist halt so, muss so sein, wahrscheinlich. Aber vielleicht ist es wirklich das Gegenteil zu dem, was du zu deiner Furcht, ne, dass nicht die Kunstuni Rap claimt, sondern dass Rap halt die Kunstuni claimt, was ja schön
Ja,
ist einfach.
genau, das ist. Genau, das ist gut, dass du das sagst, weil das bringt mich nämlich zu dem anderen Punkt, der mich unter diesem Kunstoberbegriff noch beschäftigt hat, dass es auch nicht nur dieses Kunst als Statusobjekt, sondern viel konkreter, es ist so eine Art von Bildungsbürger-Kunstverständnis zum Teil, der hier von der Seite des Raps plötzlich beansprucht wird. Und zwar ist es schon sehr witzig, dass die dann auch irgendwann Goethe Name droppen mit dem Sterbebett in
Ja,
Weimar oder sowas. So
Janka
ist das
vor
hier
Goethe, Sterbebett
vielleicht.
in Weimar, sagt er, glaube ich.
Ja, genau. Und also tatsächlich ist es so ein Klassizismus. Man hat plötzlich so griechische Säulen und dann hast du das, eine Track, der so Aphrodite heißt, also so antike Assoziationen und irgendwie erzählt er auch was über den goldenen
Ja.
Schnitt und sowas im Interview.
Stimmt,
Fibonacci.
Fibonacci-Bries, das ist
Es
ja.
ist. Genau. Das sei irgendwie so ein. Ich kenne das gar nicht, aber
Es
Fibonacci,
gibt
das
halt
sei
diese
so eine Art von
Fibonacci-Folge, oder?
Mathematik.
Das bekannt von
Ja.
Fans von Dan Brown-Literatur. Unter anderem.
Achso. Also das sei so der mathematische Ausdruck für so goldene Schnittgeschichten und so was. Na egal, also es wird so eine Art von sehr, sehr, sehr klassizistischer, auf Harmonie bedachter, klassischer Kunst eben, jetzt wiederhole ich mich schon, vertreten, der wirklich voll nach so altmodischem, kulturbürgerlichem Zeugs irgendwie klingt. Aber das ist eben halt gerade lustig, dass das jetzt quasi so als Lohn für oder als Ergebnis dieser ganzen Aufstiegsgeschichten neben
Ja,
Markenprodukte und
ja.
sowas gestellt wird.
Voll.
Und das geschieht dieser Bildungsbürgerkultur einfach auch recht, dass sie in der Weise dann auch behandelt wird. Weil das war sie ja schon immer einfach ein Ausdruck von Klassenherrschaft
Ja, ja,
oder
ja.
sowas, in Aspekten zumindest, ne?
Voll. Und das ist auf jeden Fall, was ich ja, was ich am schönsten daran finde, dass die beiden dann im Interview mit hiphop.de drüber sprechen, was Kunst gut macht. was ja so die Endgegnerfrage ist irgendwie. Und auf jeden Fall auch so zum Scheitern verurteilt. Aber voll spannend, wenn da, wenn sowas angetreten wird, so ein Prozess, finde ich. Und voll, also lohnt sich auch für alle, die sich damit auseinandersetzen, würde ich mal behaupten. Muss ich auch behaupten, weil sonst müsste ich mein ganzes Leben umkrempeln. Aber ja, da fallen dann so Sachen wie die alte Garde der Rapper, das waren eher Handwerker. Und wir sind Künstler, weil uns geht es nicht mehr um die krassesten Flows und das schnellste Double Time und den brutalsten Beat irgendwie und die und so weiter, ne? Die Reime auf Orange oder so. Sondern es geht darum, Gefühle auszudrücken. Was jetzt schon gesagt wurde über so Musik irgendwie, weil das seit ein paar Jahren einfach schon gängig ist irgendwie im Cloud-Rap-Bereich oder so. Und überhaupt war Hip-Hop natürlich schon immer Kunst. Aber ich würde sagen, dass das so explizit gemacht wird aus, von Seite von solchen Künstlern, ist so ein bisschen was Neues.
Ja, es könnte sein, weiß ich, kenne ich mich gar nicht so gut aus mit den Selbstverortungen der Hip-Hop-Künstler, aber mir ist dann schon aufgefallen, dass es mich ein bisschen überrascht hat, dass das in der Weise jetzt oder erst jetzt kommt im deutschsprachigen Cloud-Rap, weil der ja eigentlich von Anfang an schon rechts Azi daherkam. Also erst gab es ja, ich weiß nicht, aber Moneyboy gilt schon so als Vorreiter oder einer der ersten, der auf diesen Zug aufgesprungen ist hierzulande. Ne? Und bei ihm hatte das ja so Aspekte von so verrückter Konzeptkunst, weil er einfach nichts konnte, aber trotzdem einfach behauptet hat, er ist jetzt Rapper und irgendwie durch magische Prozesse ist es dann auch einfach wahr geworden, was er sich sozusagen da zusammenfantasiert hat. Und das hatte was sehr Konzeptuelles und er hat ja eine ganze Welle von Nachahmern gehabt. Und ja, okay, und er ist dann auch irgendwie in den Mainstream eingebrochen. Aber dann gab es Leute wie Younghorn und Haiti und so, die auch ziemlich ja, mit einem bewussten künstlerischen Gestaltungswillen und mit einer sehr ironischen Distanz irgendwie an dieses Genre rangegangen sind. Und die waren auch schon voll früh dabei. Und ich habe das Gefühl, dass erst danach Cloud Rap richtig in den Mainstream eingesickert ist. Würdest du mir da soweit
Ja,
folgen bei?
also weitestgehend schon. Also ich glaube, ich habe da auch nicht 100% die Expertise. Ich weiß noch, Moneyboy ist mir auf jeden Fall als erstes so begegnet, als so Skurrilität und Young Huren und El Guni war dann, glaube ich, für mich so, so was so gezündet hat, als so irgendwie so eine Weiterentwicklung, irgendwie, die halt einen großen Einfluss haben wird. Und ja auch hatte. Haben wir auch letzte Woche sogar kurz drüber gesprochen, vorletzte. Und gehe ich mit, was dir unterscheidet jetzt davon, ist, dass, also dass da so die ganze Ironie halt so explizit war. Und das war, manche haben dann gesagt, das sei Dada. Manche haben gesagt, das ist scheiße. Keine Ahnung. Ich würde auf jeden Fall sagen, es war oft ein bisschen albern. Und also
Auf
diese
jeden Fall,
Ironie war
ja.
halt einfach so vordergründig irgendwie. Und das ist jetzt halt gar nicht so, Beike. Das ist halt überhaupt nicht so. Dadurch klingt das halt auch fast auch so am amerikanischsten vielleicht, wo halt ja Cloud Rap natürlich herkommt und dann, also ist das vielleicht dieser ästhetisch da einfach so ein bisschen unironisch. Also es ist einfach total unironisch. So, einfach total ernst gemeint.
Ja, Mann, das ist total faszinierend. Da wird sozusagen die klassische Chronologie, in die wir gewohnt sind, so Kunstentwicklung einzuteilen, rückwärts durchgespielt. Dada und Konzeptkunst kommt zuerst. Und entwickelt sich dann zu was Klassischem, zu klassischer Kunst. Also, ja, also, ja, das hat einfach damit zu tun, glaube ich, dass wahrscheinlich ist es einfach eine deutsche Besonderheit. In Deutschland oder im deutschsprachigen Raum war das erst so ein Kuriosum im Underground von eben diesen ironisch distanzierten Leuten, die sich da zuerst drauf gestürzt haben. Und dann wurde es vom Mainstream übernommen und Jicke greifen eigentlich erst die steigen erst ein in dieser Situation, wo das wirklich schon ein Mainstream-Phänomen ist und würden wahrscheinlich jegliche Vergleiche zu diesen ironischen Künstlern ablehnen, die wir gerade genannt haben. Also die arbeiten schon mit diesem voll entwickelten Genre. Und wahrscheinlich ist das eine zufällige Entwicklung. Wahrscheinlich hätte es auch unter anderen Umständen umgekehrt laufen können, dass auch hierzulande sowas eher über den Mainstream sich entwickelt hätte. Und danach weirde Abzweigungen im Underground hervorgebracht hätte. Aber irgendwie ist es halt aus irgendeinem Grund umgekehrt gelaufen. Vielleicht über die Art, wie sowas heutzutage im Internet kommuniziert wird und sich verbreitet, will ich jetzt nicht unbedingt drüber spekulieren, aber wollte ich mal nicht unerwähnt lassen, dass das interessant ist, dass jetzt dieser Kunstclaim plötzlich
Ja,
so im Raum
voll.
steht, von
Also,
denen.
und vielleicht ist es so, dass so Musik in Deutschland oft mit so einem Authentizitätsproblem zu kämpfen hat. Vielleicht liegt das auch daran, dass das so eine neue Musik ist, noch relativ, die irgendwie vielleicht auch neue Narrative braucht. Und vielleicht liegt es auch daran, dass Hip-Hop irgendwie jetzt eben einen weiten Weg hinter sich hat und auf der Hand liegt, dass das nicht die Bronx ist, so in der die rappen und auch nicht irgendein anderer Stadtteil einer amerikanischen Großstadt, sondern halt einfach Deutschland. Und kann gut sein, dass die aus Stuttgart kommen oder so, was ja so das objektive Gegenteil ist von der Bronx. Und dieses
Ja, klar, ja.
Authentizitätsproblem, was meiner Meinung nach kein Problem ist, aber sich, glaube ich, vielen als solches irgendwie in den Weg zu stellen scheint und gehen viele durch Ironie oder Albernheit oder Dada und das machen die nicht, sondern die umgehen das, indem sie so ein komplexes Gesamtkunstwerkmäßiges drumherum schaffen, irgendwie, dass das auf eine sehr schöne Art und Weise auflöst, finde ich, weil die sich diese Persona, keine Ahnung, was der Personas geschaffen haben. Und hier wird es spannend, weil Vergleiche werden bemüht zu den eingangs erwähnten Daft Punk oder, was auf der Hand zu liegen scheint, Gorillaz. Aber das liegt nicht so nah, wie man denken mag, weil die erschaffen nicht irgendeine basic Band aus Affen oder Weltraumwesen, sondern einfach sich selbst in gezeichneter Form. In Markenklamotten und wahrscheinlich relativ ähnlich dem, wie sie wirklich aussehen. Und damit lösen sie das aus, obwohl sie es nicht unbedingt müssten. Aber natürlich macht diese ganze Scheinwelt halt so Authentizität irgendwie total obsolet, irgendwie. Das kann nicht authentisch sein. Und das ist so ein bisschen, ich weiß, du magst es nicht so gerne über Pop so als so Begriff zu sprechen, aber das ist so ein bisschen, würde ich sagen, das Versprechen davon. Weil das halt die ultimative Identifikationsfläche wird, einfach. Und.
Das ist das Versprechen von Pop, meinst du, was
Naja,
die da
also
einlösen? Ja.
Authentizität so ein bisschen aufzugeben, auf jeden Fall. Also natürlich gehört da mehr
Ja.
dazu. Das war jetzt
Nee, du hast
sehr
schon
auf die
recht,
Spitze
ja.
getrieben. Aber es gehört auf jeden Fall, also das ist auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt davon. Und das mag ich daran auf jeden Fall. Und das kommt halt so ein bisschen subtil daher, weil man, glaube ich, darüber nicht als erstes nachdenkt.
Ja, du hast schon recht, dass du jetzt so mit dem Pop-Begriff hier ankommst, auch wenn ich ihn oft zu vermeiden versuche, weil das tatsächlich, ich meine, das ist ja ein inzwischen schon recht altes Spiel, dieses Behaupten und dann Auflösen von Authentizität. Ja, also du hattest irgendwie in den 70ern Rockbands, die Authentizität behauptet haben, und in den 80ern dann Synth-Bands, die Authentizität gezielt aufgelöst haben und so weiter. Und das Ganze zieht sich durch verschiedene Genres in verschiedenen Zeiten und ist jetzt hier halt bei diesem Hip-Hop angelangt. Aber ja, es gewinnt irgendwie eine neue Qualität. Und wo ich auch wirklich gestaunt habe, war, wie in den Videos, die zeichentrickmäßig sind, meistens halt wirklich gezeichnet, dann halt die Markensachen, so Detailfälle, die nachgemalt werden. Und das ist so, das ist einfach so der Gipfel
Jo.
dieses
Und da
Markenfetischismus,
steht da wahrscheinlich so ein
und das kippt.
fünfköpfiges Illustratorinnen-Team so dahinter und wären so. Das ist ja auch so eine unglaubliche Arbeit einfach. Ich weiß nicht, ob man das,
Ja.
sollte man sich auf jeden Fall vor Augen halten, was für eine Mühe sich da gemacht wurde dafür.
Ja, genau. Und das ist manchmal, also, das ist eh ein interessantes Thema, wie welchen Status halt Marken und Konsumobjekte in dieser Trap-Welt haben. Und ich wiege mich gerne in der Illusion, dass es manchmal, ohne dass es unbedingt die beteiligten Künstler wollen, wieder was Konsumkritisches annimmt, weil es einfach so diesen krassen Materialismus so überaus extrem auf die Spitze treibt und manchmal sogar auch ein bisschen diese vereinsamenden, entfremdeten Effekte ausdrückt, die so eine Art von extremem Materialismus nach sich ziehen kann. Ja, und dass das hier jetzt sozusagen auch nochmal reproduziert wird in der kompletten Fantasiewelt, ist halt sehr konsequent und wahrscheinlich nicht konsumkritisch, wie ich mir das gerne zurechtlegen würde. Aber ja, es liegt jetzt halt einfach mal offen zutage, diese groteske
Das wäre wahrscheinlich so der
Ausprägung
nächste Schritt,
davon.
der auf der Karriereleiter von diesem Aufstiegsnarrativ dann so eine Pseudokonsumkritik und Fridays for Future Trap.
Ja, weil man dann natürlich die Leere bemerkt, die im Herzen dieser ganzen des Reichtums sich befindet. Aber nein, ich glaube, die werden den Weg nicht gehen. Ich glaube, die werden in dieser perfekten Fantasiewelt weiter verharren, habe ich so den Eindruck. Und ja, wahrscheinlich zu Recht aus rein künstlerischen Erwägungen heraus argumentiert. Die konsumkritische Lesart können ja immer noch so Leute wie wir halt dann machen und da herantragen daran.
Ja, jeder, was er gut kann. Es gäbe noch mehr
Jo.
dazu zu sagen, wahrscheinlich. Features.
Die Features. Ja, also es gibt auf drei Tracks Gastauftritte von,
Vier, ne?
sogar auf
Fünf
vier,
sogar.
also
Nee,
Chelo und
sechs.
Abdi.
Wow.
Oh.
Hausaufgaben nicht gemacht.
Okay, krass. Ja, SSIO, Hatar, Dada. Ja, und also mir ist da schon aufgefallen, dass eigentlich bestätigt das, was wir bisher schon gesagt haben, dass die so eine Fantasiewelt erschaffen und so ein bisschen so über allem schwebende Kunstfiguren sind. Und diese Features heben das nochmal hervor, indem man plötzlich reale, auch natürlich Kunstfiguren, aber real daherkommende Kunstfiguren in diesen ätherischen Klangwelten hat. Und das ist teilweise ein bisschen verstörend und irritierend und auch einfach irgendwie vulgär, fühlt sich vulgär an, dass plötzlich in diesen in diesem Porzellanladen da Leute mit ihren Gangster-Narrativen reinplatzen.
Voll. Also ich finde es fast auch witzig, wenn ich so drüber nachdenke. Echt. Also wie plump das dann erscheint. Also wenn da so ein Gegensatz zur Schau gestellt ist, irgendwie.
Ja, aber ich fand es auch jetzt nicht gelungen in dem musikalischen Sinne, aber ich fand es einfach super witzig und es wertet das Album deswegen trotzdem auf, auch wenn es irgendwie unfreiwillig komisch ist. So. Ja. Also zumindest das Hatar und SSIO-Ding, an das ich mich gut erinnern kann. Ich glaube, dass diese Chelo und Abdi-Geschichte ist mir sogar gar nicht so arg aufgefallen, weil es eigentlich ganz, ganz
Boah, ich
kohärent
weiß nicht.
klang so.
Das fand ich schon.
Aber
Ja,
oder
doch. Also ich
ja,
finde, die
auch.
beiden haben ja eh sehr unique Styles. So, das. Aber, also das ist natürlich jetzt nicht schlimm oder so. Aber ich war schon so. Was ist jetzt los? So, wow.
Ja, nee, stimmt, ja. Ja, nee, das kann man schon so sagen.
Ja, worüber man noch sprechen könnte, vor allem weil ich es am Anfang der Sendung angekündigt habe, wäre, dass,
Dann würde es sich anbieten, ja.
dass die Musik von den beiden so als Zukunftsmusik gehandelt wird. Wenn man sich zum Beispiel YouTube-Kommentare anschaut oder so, ist das so ein wiederkehrender Beitrag irgendwie, dass das Musik der Zukunft sei oder für die man noch nicht bereit sei. Jetzt, ich meine, das liest man eh häufig unter YouTube-Videos, aber hier be besonders gehäuft. Dieses, ja, das ist jetzt wahrscheinlich so das Ding mit der Ontologie, dass das hier so ein Beispiel dafür ist, dass die sich gerade in dieser Comic-Welt ja so futuristisch geben, Bezug nehmend auf so alte Zukunftsdarstellungen irgendwie. Also, dass das so eine Spannung gewinnt, würde ich mal sagen, dadurch, dass dieser Style so ein bisschen so Erinnerungen weckt, vielleicht an so ältere Mangas oder sowas. Oder auch einfach so vom Style her, wie halt in so alten Zeichentricksendungen die Zukunft sich vorgestellt wurde. Und dann das halt musikalisch im Sinne von so, ja, so 80er-Sound auch irgendwie aufgegriffen wird. So, jetzt habe ich ein Fass aufgemacht. Jetzt musst du mich retten.
Ja, also das Fass ist insofern interessant, als dass ich das hier so, also ich bin relativ schnell dabei, sowas aufzuschnappen, weil ich halt lange Zeit beeinflusst war von diesem Narrativ, dass der Pop irgendwie nicht mehr rauskommt aus so einem Retro-Ding und alles wird ständig irgendwie reproduziert. Und wir sehen nur Variationen früherer Pop-Epochen. Und demgegenüber gibt es ja jetzt so das Entgegengesetzte, dass Leute schon fast mit Gewalt versuchen, so das neue große Ding zu entdecken. Ne? Und es ist schon lustig, weil ein einflussreicher Autor ist ja Simon Reynolds, dieser britische Musikjournalist. Der hat vor 10 Jahren dieses Buch Retromania geschrieben, wo er so diese Panik, dass alles nur noch Retro ist, total überspitzt auf den Punkt gebracht hat, ist ein amüsantes Buch, auch wenn ich ihm eigentlich in keinem Punkt zustimmen würde. Aber der hat zum Beispiel vor ein paar Jahren, also so vor 1, 2 Jahren, hat er das so ein bisschen revidiert und gemeint, oh nee Leute, jetzt gibt es wieder Zukunftsmusik. Es ist Trap und vor allem Trap von Künstler Future, passender Name auch dann in dem Kontext, ja. Und hat das dann auch, dann hat er einen längeren Artikel über Autotune auch verfasst. Auf Pitchfork ist der erschienen. Und hat dort dann in Autotune und dieser digitalen Verzerrung der menschlichen Stimme und menschlichen Emotionen Beispiele für unsere moderne, digital, vielfach vermittelte, emotionale Verfassung gesehen und so weiter. Ja, und gewissermaßen setzen sich die Jike setzt sich quasi in die Mitte von dieser ganzen Problematik. Aber interessanterweise hat es sich mir jetzt in dem Fall nicht so richtig aufgedrängt. Also ich finde, es ist einfach eine, also gegenüber dieser ganzen Zukunftsgeilheit, würde ich jetzt mal sagen, die viele Kritiker an den Tag legen. Also ich habe das nicht. Ich bin absolut zufrieden damit, dass sich Musik so in kleinen Schritten evolutionär entwickelt, weißt du? Das, ich glaube, da wahrscheinlich werden wir da öfter noch mal drüber reden. Aber und für mich ist das eine folgerichtige Entwicklung aus verschiedenen Sachen, die jetzt in den letzten Jahren halt so an dieser Schnittstelle von Trap und Cloud Rap passiert sind. Insofern ist es tatsächlich Zukunftsmusik und klingt irgendwie neuartig. Ja, aber ich würde jetzt nicht so diesen Pathos bemühen, dass das jetzt die Zukunft des Pop sei oder sowas.
Ja, ich glaube, was ich so ein bisschen mir überlegt habe, in Zukunft so einen Blick drauf zu haben, ist weniger auf so, also ich werde es mir immer noch geben, aber diese Journalistin-Theorie darüber, irgendwie so das neue Ding zu entdecken vielleicht und so eine Verbittertheit über so einen Retrofetischismus in der Musik. Und stattdessen mehr auf so Rezeption zu gucken, irgendwie allgemein. Weil ich jetzt ja sagen würde, dass hier das Album, diese Musik sich auf jeden Fall bei so Retro-Phänomenen bedient. So auf jeden Fall. Einfach irgendwie. Teilweise auch sehr explizit, zum Beispiel mit diesem epischen Gitarrensolo am Ende von Legenden sterben nie. Das aber nicht so rezipiert
Ja.
wird eben. Und dass halt diese Enttäuschung darüber, dass das so retortenmäßig sein mag, halt hier nicht von so Fans halt irgendwie übernommen wird, ne? Sondern dass als was Neues empfunden wird. Ich kann das jetzt aber auch noch nicht unbedingt einordnen. Aber wäre vielleicht, dass es spannend zu beobachten wäre. Und
Ja.
jetzt habe ich den Faden verloren.
Ja, ist ein, ja, ich meine, das ist ein interessanter Punkt. Ich meine, du könntest auch sagen, sowas wie Apache auch, hat ja auch einen sehr an die 80er angelehnten Sound zum Teil gehabt. Und so Disco-mäßig, fast so Retro-Wave-Instrumentals hatte der ja irgendwie unter seinen Zeugs. Aber ich meine, das ist alles, ich würde mal behaupten, dass diese Form von 80er-artigem Sound, der so komplett dekontextualisiert wird und auch komplett anders rezipiert wird und auf und anders produziert wird. Und ich meine, was dann tatsächlich daran noch so eine Art von retromäßigen Rückgriff auf Altes ist, erscheint mir sehr fragwürdig, beziehungsweise nicht unbedingt besonders wichtig, wie du schon sagst. Also glaube ich, da kommt man weiter, wenn man sich anguckt, was wird mit der Musik heute gemacht? Und die Unterschiede sind ja unzählig, sowohl in der Produktion als auch in der Rezeption. Also ja, also das, dieser Fokus auf diese Retrokultur, wenn man so will, ist die Retrokultur selbst irgendwie das neue Ding, weißt du, dass das jetzt sowas wie Retro-Wave ein eigenes Genre ist. Hätte früher nicht passieren können. Ja, also vielleicht selbst in dieser scheinbaren Fixiertheit auf Vergangenes ist am Ende irgendwie so das Neue, so auf paradoxe Art und Weise. Ja. Also ich glaube, da ließen sich auch Beispiele für finden,
Ja.
für so eine Form von Argumentation.
Und ich meine auch, sich über sowas aufregen oder darüber enttäuscht sein können, muss man auch können. Irgendwie ist es vielleicht auch ein Luxusproblem, wobei das jetzt nicht so mein Geschmack wäre, eine Theorie mit der Begründung abzulehnen, aber jetzt habe ich es aus Versehen doch gemacht.
Ja, also im schlimmsten Fall ist es eine Art von Unwillen, sich den jetzigen Phänomenen richtig auszusetzen, weil man aus so einer Art von wissender Haltung schon alles gehört zu haben glaubt oder sowas, ja. Das ist, glaube ich, die Gefahr, die in so einer Argumentation liegt. Und bei den Leuten, also super wichtig für diese ganze Argumentation, ist ja der vor 3 Jahren verstorbene Kulturkritiker Mark Fischer. Und bei dem war es halt wirklich eine Art von allgemeiner Verbitterung. Also der hat den Diskurs darüber echt geprägt und der hat eine allgemeine Verbitterung über die politische Situation, in der wir uns befinden, in der es keinerlei Alternativen zum krassen Neoliberalismus mehr gibt, hat er verbunden mit so einer Art Enttäuschung über die vergangenen Versprechen der Popkultur und sowas. Und wenn du das zusammennimmst so ein Paket, als weltanschauliches Paket, dann bist du halt echt ziemlich schnell in so einem richtig traurigen Kulturpessimismus drin. Und ja, so dieser Simon Reynolds ist vielleicht ein ganz interessantes Beispiel dafür, wie man da vielleicht irgendwie wieder ausbrechen kann, weil der lange Zeit irgendwie in diese Mark-Fischer-Schiene gefahren hat, aber offenbar dann doch nicht bereit war, die Popmusik schon komplett aufzugeben. Ja, also im Fall von Jieke hat es sich schon gelohnt, da mal diesen Kurs so ein bisschen anzuschauen. Aber ich finde es im Großen und Ganzen, glaube ich, eher interessant, halt eben sich da ein bisschen drum herum zu winden. Weil, wie gesagt, ich denke, manchmal muss neue Musik nicht unbedingt allzu neu klingen, weil die Entwicklung teilweise sehr kleinteilig sein können. Vielleicht ist das ein Übergang zu unserem nächsten Album, vielleicht, weil wir ja gerade in diesen heutigen Punk-Subgenres teilweise ja Bands haben, die viele, viele Bands, die quasi einen Sound weiterentwickeln. In kleinen Pro Album werden kleine Sachen verschoben und weiterentwickelt. Und insgesamt ergibt es aber irgendwie einen komplett anderen Sound über ein paar Jahre hinweg. Und plötzlich ist der Punkrock-Sound komplett irgendwie verändert von innen heraus. Und niemand hat es kommen sehen. Ja? Und ich glaube, diesen Detailblick lassen halt viele KritikerInnen, die auf dieses große neue Ding so fixiert sind, halt vermissen. Ja, weil das ist manchmal unsichtbar. Da manchmal muss man halt graben, so auf YouTube oder auf Bandcamp, in wenig bekannten Kram, von dem auch viel nicht so gut ist. Aber da wird halt an verschiedenen Mikrosounds nonstop gearbeitet. Noch nie haben so viele Leute Musik gemacht wie
Der
heute.
Begriff von der
Ja.
Hauntology ist ja, wenn ich das richtig verstanden habe, auch ein Witz. Und das ist auch, glaube ich, was mir am besten daran gefällt. Das nur so am Rande fürs richtige Mindset, das ja von Derrida kommt, dem französischen Philosophen, der eigentlich über Marx gesprochen hat. Und ne, Haunted, wie der Geist des Sozialismus, der umgeht in Europa und das noch immer. Und ja, jeden Zeitgeist halt heimsucht. Und wenn man aber Franzose ist oder Französin oder irgendwas dazwischen, dann heißt es ja Ontologie. Was ja dasselbe ist wie Ontologie. Was ja ein richtig dummes Wortspiel ist. Und das ist der Spirit, den ich mir wünsche. Nur so am Rande. Oh Mann, ey, meine Fun Facts, ich brauche immer zu lange, um die zu erzählen. Sorry, alle, die das hören.
Aber es ist auf jeden Fall ein interessantes
Ja.
Wormhole, in das man sich stürzen kann, diese
Okay, aber du
Hauntologie-Geschichte.
wolltest über Punkrock sprechen. Also, wir haben jetzt relativ ausführlich eigentlich über das Jücke-Album gesprochen und über den Bereich jetzt von so Zukunftsnostalgie, um das mal aufzugreifen, so dieses Wort, kommen wir jetzt in die härtere Gangart. Wie vielleicht ein Rockhard-Journalist an dieser Stelle sagen würde, und sprechen über das Album Observer von Nag, einer Post-Punk-Band aus Atlanta, Georgia. Also aus Amerika, die es jetzt ein paar Jahre gibt. Und ja, es leuchtet der Post-Punk. Letzte Woche haben wir da, letzte Folge, es war nicht vor einer Woche, haben wir da schon mal länger drüber gesprochen. Und jetzt werden wir damit konfrontiert, dass das ein relativ vielseitiges Genre doch ist. Aber das hast du dir zum Glück offen gehalten mit deiner Beschreibung, Patrick. Es ist jetzt weniger dieser Post-Punk, der im Moment auch teilweise wieder zu einem Grad massentauglich wird und wie Viagra Boys bei Coachella spielt oder wie Sleaford Mods zu so einer Institution des britischen Diskurses geworden ist, sondern das ist jetzt DIY Underground Punk, wie man ihn sich vorstellt, mit self-releaseden Alben und eher trashigem Sound, wobei so wirklich Lo-Fi ist das auch nicht. Genau, es ist vom Sound her ziemlich punkig, finde ich eigentlich. Gar nicht mal so post-punkig. Also es ist schon relativ fett noch, aber jetzt auch nicht so super crunchy oder so, wie mancher Punk ist. Aber es ist jetzt auch nicht so super dünn irgendwie. Die Gitarren sind schon verzerrt meistens.
Ja, ich finde auch, also der Post-Punk, das Genre könnte ein bisschen irreleitend sein hier, weil es ja schon auch eine Musik ist, die sehr, ja, die jetzt nicht so, also dieses Kristallklare hat, so von den Bands, die wir jetzt zumindest bisher besprochen haben, sondern die. Es hat schon so einen rotzigen Sound, ne? Und es geht auch teilweise in so Hardcore-Richtungen und ja, es ist, wenn man Post-Punk jetzt primär mit so einem zurückgenommenen Gestus in Verbindung bringt, dann ist es hier ein bisschen fehl am Platze. Es ist Post-Punk, insofern es halt Punk ist, der 2021 entsteht und dementsprechend die ganze Historie des Punk zur Verfügung hat und in irgendeiner Form durcheinander mischt und in einer eigenen Soundmixtur irgendwie das Ganze neu zusammensetzt. Ja, nur mal so, um das zu präzisieren.
Yo, das Album ist mir zum ersten Mal begegnet, dort, wo mir die meiste Punkmusik begegnet, mit der ich mich beschäftige, auf YouTube, wo sich in den letzten, ja, wahrscheinlich 10 Jahren oder so, mindestens 5, so eine Kultur von, ja, fast so eine KuratorInnenkultur eigentlich etabliert hat von Aficionados, die, ihre Fangemeinde mit den neuesten Releases versorgen, wo eigentlich alles, was in so einer gewissen Sparte, die für mich halt die Sparte von Punkrock ist, die im Moment relevant ist, auftaucht. Und dazu gehört auch Observer von Nag eben.
Aber das ist interessant. Ich kenne natürlich diese YouTube-Punk-Welt, wie du sie genannt hast. Wie schätzt du das ein? Ist das, ich meine, es ist ja nicht so, dass es die Sachen nur auf YouTube gibt. Die gibt es auch auf Bandcamp. Aber aus irgendeinem Grund gibt es da diese Channels, die sich so als Instanzen, Institutionen hervorgetan haben, die die Auswahl treffen über das, was irgendwie besonders gut ist oder so. Oder besonders passend zu dem jeweiligen Subgenre. Und würdest du sagen, dass das repräsentativ ist oder erschafft es erst den Sound, den es sozusagen kuratiert, indem es sozusagen, also was ist da die Dynamik? Wie wichtig sind diese YouTube-Channels für dieses Genre? Das ist,
Ja,
ich habe
guter
den Eindruck,
Punkt.
dass die
Ich habe gerade
ziemlich
auch
wichtig
gemerkt,
sind,
dass
aber
ich
ich
eben
kann
schon
das
so ein
nicht
bisschen
genau
sehr weit aus dem
beurteilen.
Fenster gelehnt habe und gesagt habe, dass das der einzige Punk ist, der relevant ist im Moment. Ich glaube, das war ein bisschen übertrieben. Vielleicht ist es auch gar nicht relevant. Vielleicht hat das sogar eine ganz problematische Dynamik. Aber ja, ich würde mal sagen, so der Punkt, der für mich und für viele andere, glaube ich, entscheidend war, war die Band The Coneheads auf dem Kanal, der damals hieß Jimmy. Und heute Anti, aber nicht mehr wirklich aktiv ist. Also den gibt es noch, aber der lädt nichts mehr hoch eigentlich oder fast nie. Und es gibt jetzt aber viele, viele neue, irgendwie, ich glaube Harakiri Diät ist so der bekannteste, der auch so ein bisschen einen anderen Stil hat, aber echt noch viele andere, die diese Musik prägen. Und ich, also dieser Style hat ja ursprünglich auch einen eigenen, also der hat ja einen Namen, also Northwest Indiana Punk. Also wenn man von diesen Bands ausgeht, die daherkommen, also Coneheads, Liquids und so Sachen aus dem Umfeld. Und das ist jetzt heute natürlich ein bisschen ausdifferenzierter, weil es dann irgendwie viele Bands von da gab, aber auch aus anderen Teilen der USA, irgendwie aus New York natürlich oder Kalifornien, aber auch von überall und jetzt sehr, sehr, sehr viel von sehr vielen jungen Bands aus Australien. Da ist also wirklich Betonung auf jung, weil das ja auch was Besonderes ist, dass jetzt Punkmusik von jungen Leuten gemacht wird eigentlich, weil also gerade hier in Deutschland ist das ja so voll das alte Leute-Ding geworden, würde ich mal behaupten. Und da sind das tatsächlich ja so 16-Jährige teilweise, die halt so obskure Demos. So obskur ist es nicht, aber die den Stil von obskuren YouTube-Nischen-Demos so imitieren quasi oder aufgreifen. Und ich glaube, dass das sehr prägend war und halt also einen sehr positiven Einfluss hatte im Sinne von, dass das natürlich halt totale Nischensachen für viele Leute zugänglich gemacht hat, viele Leute begeistert hat, dann viele Leute motiviert hat, das auch zu machen, weil das natürlich eine Musik ist, die auch ihren Reiz dadurch hat, dass die so Lo-Fi ist, ebenso wie die Coneheads oder so, dass man dann keine hohen Ansprüche an Sound hat oder so. Dann halt viele Leute vernetzt hat, was auch irgendwie Leuten von überall ermöglicht hat, Musik zu zeigen, wenn sie dazu gepasst hat. Und jetzt ist die Frage, ob das so ein bisschen kippt und zu so einer Schablonenhaftigkeit irgendwie wird. Was jetzt, was so die andere Seite der Medaille wäre natürlich, dass das
Ja.
jetzt irgendwann so ein bisschen langweilig wird und alles zu ähnlich klingt.
Ja, die Gefahr besteht wahrscheinlich immer. Aber ich war auch immer erstaunt, so ein bisschen als Zaungast in diesem Genre, der manchmal reingeguckt hat in diese Channels, fand ich es schon krass, wie einheitlich diese Bands klangen oder nicht mal so sehr. Also man konnte natürlich die Bands schon unterscheiden, aber so die grundsätzliche Idee von diesem Genre war erstaunlich kohärent. Also die Cover meistens mit so Strichmännchen und die Musik dementsprechend auch strichmännchenartig, also sehr, sehr dünn produziert und so Tape-mäßig irgendwie, so teilweise mit so gepitchten Stimmen und sowas. Also, und da hatte ich schon den Eindruck, dass es so. Ja, das ist fast wie so ein musikalisches Meme oder sowas. Weißt du, was ich meine? Also jedes Genre ist ein musikalisches Meme. Aber ich hatte dann schon den Eindruck, wow, da kommen jetzt richtig viele Sachen, die das so zum Vorbild nehmen. Und das wird vielleicht durch diese YouTube-Welt halt tatsächlich irgendwie beschleunigt und angetrieben. Und das sage ich jetzt nämlich aber wertfrei, weil eine ähnliche Sache haben wir jetzt halt irgendwie bei diesem Hyperpop-Geschichten und TikTok oder so, wo TikTok plötzlich die Entstehung von so verrückten Pop, Lo-Fi-Pop-Geschichten irgendwie antreibt. Und das halt aber hier im Punk-Kontext. Ja, und natürlich hat man dann die Gefahr, dass das irgendwann eine relativ einfache Schablone wird, in die man sich relativ easy reinfinden kann, wenn man da sozusagen Anschluss finden will an diese Szene. Womit wir, glaube ich, bei dem Album wären, beziehungsweise schon wieder bei deiner Kritik an dem Album.
Ja,
Ne? Vielleicht sollten wir damit einfach auch gleich mal
ich fand
anfangen.
das Album insgesamt einfach ein bisschen langweilig. Kann ich einfach mal direkt sagen, irgendwie. Ich habe vielleicht auch einfach zu viel jetzt so YouTube-Punk gehört. Zuletzt das Genre nennt sich ja auch Egg-Punk, haben wir jetzt noch gar nicht gesagt, das Wort. Ich habe immer ein bisschen Angst manchmal, dass wir zu viel sagen, ohne zu sagen, worum es geht. Nur weil ja, es ist so ein bisschen, es ist nicht zu 100% natürlich wie so, irgendwie so das bekannte Vorbild, das wir jetzt genannt haben. Also klingt eigentlich auch sehr wenig wie Coneheads. Oder sowas. Es sind dann eher so ästhetische Grundideen, die da vielleicht so ein bisschen sich ähnlich sind und vielleicht gerade auch vor allem so Einflüsse eher, wo halt so der Haupteinfluss für diesen ganzen Punk-Stil, würde ich jetzt halt mal fest sagen, sind halt Devo. Irgendwie, da kommen natürlich noch Sachen hinzu, aber das ist so der gemeinsame Nenner bei all dem, weil das ist halt, auch wenn es so eine ähnliche Produktionsstil hat, ähnliche Albumcovers oft hat, klingt die Musik nicht immer genau gleich, aber so einen Bezug dazu kann man fast immer ausmachen, finde ich, bei diesem YouTube-Punk. Es ist halt vom Ding her straight, es ist schnell, sind verzerrte Gitarren auf jeden Fall, viel oft mit Chorus oder The Flangers, oft ist ein Synthesizer auch dabei, der dann eher auch so 80s-mäßig klingt. Der Gesang ist nicht gebrüllt, er ist höchstens mal geschrien, aber oft eher so gehetzt gesprochen, so ein bisschen nervös oder gestresst, würde ich sagen. Das ist so das, was hier auch auf jeden Fall am meisten so Eggpunk-mäßig ist. Und ansonsten hat man da zum einen einfach so Akkorde, die schnell durchgeballert werden. Dann hat man manchmal so Gitarrenmelodien, die teilweise fast so ein bisschen surfig sind. Da musste ich so ein bisschen an Manor Astro Man denken. Das war so eine Band in den 90er, Nullerjahren, glaube ich, die so eine Weltraum-Surf-Konzept-Band eigentlich war. Die haben so, war eine ziemlich geile Band, die haben so instrumentalen Surf-Rock halt gemacht, der aber so mit so Sci-Fi-Bezügen und so spacigen Theremin-Klängen und so auch war. Nee, von NAC jetzt.
Aber du charakterisierst jetzt
Ja.
noch das, die Merkmale von dem ganzen Genre.
Ja, genau, solche Gitarren haben wir
Abgeordnetes
da
Schaffen,
und
Merk,
dann, was ich
okay.
da aber so typisch für so Eggpunk auch finde, ist, dass halt so straighte Strukturen aufgebrochen werden durch so Effekte, die komplexer klingen, eigentlich aber nicht so komplex sind. Oder nicht so komplex sein müssen. Da haben wir zum Beispiel so Ping-Pong-mäßig verteilte Gitarren, die halt so relativ abgehackt sind und teilweise halt so Pattern spielen, die halt nicht ganz straight sind, aber jetzt auch nicht wirklich komplex. Solche Geschichten. Das war zum Beispiel, ne, bei The Drum Demands Order ist so ein Song, wo das so ganz explizit wird. Spannend ist hier, finde ich, bei dem Album vor allem, dass die dann oft auch so doch eine so ziemlich straighte Hardcore-Kante haben. Manchmal, so das finde ich dann, sind oft auch die geilsten Momente.
Ja, genau, weil das ist bei diesen ganzen Bands aus diesem Eggpunk-Milieu für mich immer so die Frage gewesen, wie bezieht man sich da eigentlich auf diese ganze Hardcore-Punk-Tradition im Verhältnis zu der das ja schon irgendwie noch steht, weil ich glaube, was so Tape-Releases und so Underground-Szene angeht, war ja Hardcore-Punk viele, viele Jahrzehnte so die dominierende Form von so Underground-Punk, oder? Also so von
Ja,
den
kann man, glaube ich,
80ern
sagen.
über die 90er hinweg war das ja schon. Ja, und diese ganzen Eggpunk-Bands haben aber schon wie so eine Art von, so ein Understatement, fast wie man ihn eher aus Garage Punk gewohnt ist, wo man so allzu harten, allzu schnellen, allzu brutalen, gekrischenen, verzweifelten Sachen ja schon mit so einer ironischen Distanz begegnet, ne, und sich dem nicht so ganz so sich so nicht dem nicht so hingibt, einfach dieser Wut und sowas. Und es wird teilweise fast ein bisschen ironisch behandelt von dieser Produktion, die wir jetzt schon ausgiebig beschrieben haben,
So
die so,
cartoonhaft oft auch.
so dünn und blechartig ist irgendwie. Genau, cartoonhaft, ja. Gerade der Gesang erinnert mich irgendwie an so eine keifende Cartoon-Figur immer so. Um das mal nachzumachen. Ja. Und ja, genau. Und bei der Band hat man irgendwie das Gefühl, okay, nee, die haben tatsächlich, die bringen so wieder das wütende Element auch wieder in diesen Sound rein. Weißt du, die sind wirklich, also das Album hat kaum ausformulierte Texte, aber man kann schon sagen, es hat so ein bisschen zu tun mit der Angst vor der technischen Entwicklung und dass die Welt wird einfach so ein bisschen merkwürdig einfach, weil wir nicht wissen, wohin uns, keine Ahnung, AI oder so bringt und deswegen kommen so, ja, einerseits so Angst vor Technik, aber irgendwie auch so Angst vor Aliens und vor, es hat auch eine gewisse, so eine Space-Thematik irgendwie, als wären wir kollektiv als Menschheit irgendwie in einem Zeitalter gelandet, in dem irgendwie die Außenwelt irgendwie unheimlich und beunruhigend geworden ist. Und das wird hier schon auch mit so einer klassischen Hardcore-Punk-Attitüde einfach so hinausgeschrieben. So, also, in
Ist
dem
das
einen
echt der
Lied
ganze Text?
wird einfach nur Power and Technology geschrien die
Okay.
ganze Zeit. So, Power and Technology. Was irgendwie
Ja,
stimmt, dass.
ich erinnere mich.
Ja, ich glaube schon, tatsächlich. Ja. Also, es war Stellar Winds ist, glaube ich, der Track. Ja, und ich meine, das ist stumpf, aber irgendwie war ich ganz happy, dass eine dieser Bands, wahrscheinlich gibt es noch weitere, die das machen, aber dass es nicht ganz vergessen ist. So einfach der gute alte,
Ja, das ist auf jeden Fall die Stärke.
alte
Ich meine,
Angst
dieses
und
Thema
Wut,
auch so eine
die den Hardcore-Punk antreibt.
Beschäftigung
So.
mit so dystopischen Zukunftsvorstellungen irgendwie, das zieht sich ja auch durch dieses Egg-Punk-Ding und das ist ja eben auch das, was wir eben von Devo mitgenommen haben. Devo, die Band, die sich ja quasi, also ja so ein bisschen heraussticht als so eine der ersten Konzeptbands, auch im Punk vielleicht, kann man das so sagen, mit dem Konzept der Devolution, also der Zurückevolution der Menschheit quasi in der technischen Zukunft halt quasi. Also da haben wir halt so eine Dystopie. Mir auch gefragt, ob das vielleicht auch so ein Grund ist,
Ah
warum die
ja.
Band jetzt von einer jüngeren Punk-Generation, wobei einer wahrscheinlich auch echt nicht für alle Leute, die Punk hören oder machen, sprechen kann, aber so eine spannende Schiene auf jeden Fall, die rausgenommen hat, die halt anstatt so eine einfach nur No Future zu sagen, so konkrete Zukunftsvorstellungen hat, halt nur keine guten irgendwie und damit umgeht. Das wäre auf jeden Fall der Bezug zu diesem ganzen Retro-Futurismus-Zeug, was wir eben hatten. Aber auf jeden Fall diese dystopischen Themen, die, ja, die kennt man da schon. Irgendwie, das hat man hier auch, finde ich, in dem Artwork. Das hat auch so ein bisschen so einen Cyberpunk-mäßigen Stil irgendwie. Auch irgendwie so düster futuristisch, dunkel mit so einem Neonblau irgendwie. Aber ja, wie das dann manchmal so stumpf umgesetzt wird, das ist auf jeden Fall am besten, weil diese eher eckigen Sachen sind so ein bisschen uninspiriert im Vergleich, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, also es ist schon so, ich habe manchmal das Gefühl, es gibt halt Punkbands, die wollen halt, die, also natürlich, man kann einen Schwerpunkt unterschiedlich setzen und jetzt viele Hardcore-Punkbands. Also man hat das Gefühl, da wird halt diesem Affekt der Wut alles andere untergeordnet. Und das klingt halt garstig und soll es ja auch, ja. Und Bands wie die versuchen halt das halt irgendwie zu erweitern. Und es ist aggressiv und so, aber es muss halt auch dann immer irgendwie noch was anderes haben. Und es hat zum Beispiel diese sehr tanzbaren Surfbeats. Oder so catchige New Wave-mäßige, traurigen Gitarrenmelodien, die dann aber übergehen in so sägende Power-Chord-Sachen und so. Also es ist schon so, es ist so ein Album, das irgendwie auch zwar diese wütenden Affekte irgendwie
Nee, gar
transportiert,
nicht.
aber trotzdem,
Überhaupt, also
und es ist
null.
nicht gerade
Aber super
humorvoll, würde ich
ernst.
sagen. Also es hat nicht den Humor von Coneheads und Konsorten. Nee. Ja. Genau. Aber trotzdem hat es so eine Art Streben danach, ja, einfach catchy zu sein und Spaß zu machen, irgendwie beim Hören und wahrscheinlich auch für eine Live-Situation, auf eine Live-Situation hingedacht. Und ich finde, die fahren das eigentlich ganz gut, weil die Lieder sind fast alle ungefähr 1,5 Minuten lang. Und es wird halt immer so genau eine Songidee halt einfach durchgezogen. Eine rhythmische Idee, zwei Gitarrenmelodien, so ein kurzer Höhepunkt, wo dann alle Akkorde auf einmal so erklingen. Ja, und eigentlich, genau, und ich fand jetzt auch, dass alle Tracks halt eben dadurch, dass sie halt so eine einfache Idee auf den Punkt bringen, sich sehr gut voneinander unterscheiden. Also es ist jetzt, du hast nicht das Gefühl, dass das Album einfach so durchgekloppt wird, wie wiederum bei manchen schwächeren Hardcore-Punk-Bands dieser Tage, wo dann eigentlich man hat das Gefühl, das einzelne Riff ist nicht so wichtig wie der aggressive Sound als Ganzes oder sowas. Und hier wird schon geguckt, auch wenn die Melodien super einfach sind und einfach nur eine Molltonleiter aufwärts gespielt wird oder sowas. Man hat schon das Gefühl,
Ja,
das ist schon sehr präzise
voll.
gesetzt einfach.
So, das kann ich alles unterschreiben. So. Ich weiß auch, dass so meine Kritik, so was ich nicht mag an dem Album, ist auf jeden Fall auch sehr subjektiv. Das finde ich auch voll legitim irgendwie. Ich wünsche mir auch, dass Musikkritik subjektiv ist auch. Ich glaube, das ist der Weg. Aber ich weiß auch, dass das, also wenn man so auf so düsteren, ernsten Punk steht, hat man da auch sehr viel mehr von, als ich jetzt zum Beispiel. Mir fehlt da auf jeden Fall so ein gewisser Bruch irgendwie, mir fehlt da so ein Witz, sowohl in Musik als auch meistens in, was ich so von den Texten und so dem ganzen, der ganzen Performance irgendwie habe, irgendwie. Hat sehr viel Pathos irgendwie. Und sowas kaufe ich Bands halt meistens nicht ab. Also eigentlich nie. weil, ja, so ist es nicht. Aber ja, das, also das macht schon vieles auch gut, so was sie machen. Es ist ein solides Album einfach irgendwie. Das ist halt so, das klingt so fies irgendwie, aber also es, aber das würde ich halt, glaube ich, dazu sagen. Irgendwie, es lassen sich halt ganz gut so verschiedene Trends daran verdeutlichen. Das macht es irgendwie für uns interessant. Ich werde es mir, glaube ich, nicht mehr so häufig anhören hiernach.
Ja, eigentlich geht es mir ähnlich. Mir war es halt wichtig, mal was aus dieser YouTube-Punk-Welt mal reinzubringen, weil uns das ja beide irgendwie beschäftigt. Und das ist einfach, wie du schon gesagt hast, ein typischer Vertreter, wo das Typische mehr hervorsticht als das Gute. Also es ist einfach, es ist ein ziemlich, ja, einfach ein gutes Beispiel dafür, wie dieser irgendwie als in empfundene YouTube-Punk ungefähr heute klingt. Und da ist noch dieser New Wave-Touch vielleicht relativ wichtig. Darüber haben wir gar nicht so viel gesprochen. Oder dieser Dark Wave-Einschlag. Wäre das jetzt was auch typisch ist für das
Also da gibt es auf
Genre?
jeden Fall
Oder
einige. Also das ist auch
ist es hier
wieder
eher deren eigenes Ding?
zum Beispiel dafür, wie ausdifferenziert das dann doch auch ist. Also weil das hat man bei manchen halt gar nicht und bei manchen sehr und bei manchen so ein bisschen. Da gibt es schon viel so düsteres Zeug auch irgendwie. Das trifft das dann wahrscheinlich eher wieder bei so der Produktionsart irgendwie, wie das dargeboten wird. Das sind so. Es gibt halt so verschiedene Aspekte, die da häufig so in irgendeiner Gewichtung eine Rolle spielen. Ich habe, als wir jetzt hier geplant haben für die Folge, so ein bisschen überlegt, was das für mich ist zum Beispiel, und habe dann irgendwie so drei sind mir eingefallen. Also eins zum Beispiel einfach so, dass es sehr so eine umfassende, stilprägende Ästhetik hat, irgendwie wie halt, da wäre halt so Coneheads so das Beispiel. Oder jetzt letztes Jahr war Snooper, so eine Band aus, ja, auf jeden Fall auch aus Amerika, ich glaube aus Tennessee, die auch so ein umfassendes ästhetisches Konzept irgendwie hatten. Dann so eine technische und songwriterische Virtuosität, die es da auch manchmal halt gibt, weil es ist halt nicht so stumpf unbedingt. Das wäre halt so Uranium Club, halt so das Musterbeispiel irgendwie, die halt unglaublich komplexe Lieder haben irgendwie und sehr smart halt einfach an alles herangehen irgendwie. Oder so eine extrem catchige, also extrem catchiges Talent für gute Hooks, die halt oft wavig sind. Da war letztes Jahr Sweeping Promises, glaube ich, so das Nummer 1 Beispiel, die halt so aus dem Genre so sehr lo-fiige Songs gemacht haben, die aber unglaubliche Ohrwürmer sind. Empfehlung mal zu allen Bands, die jetzt genannt wurden. Das wären so Beispiele für mich,
Ja.
die halt so verschiedene Eigenheiten davon halt so ein bisschen repräsentieren, aber da gibt es noch mehr. Also da ist jetzt nichts dabei, was sehr trashig ist, zum Beispiel, oder sehr hart. Das gibt es aber auch. Aber das ist auch ein sehr breites Feld. Ich habe da jetzt auch Sorge, mich total zu verrennen, irgendwie, weil ich da irgendwie
Ja.
viel gehört habe, vielleicht auch viel Redebedarf habe. Ja.
Ja, nee, okay, das ist aber schon ganz aufschlussreich. Ja, genau, es hat mir auch ist mir ein bisschen schwer gefallen, jetzt die genaue Eigenheit dieser Band irgendwie herauszuarbeiten, was halt auch damit zu tun hat, dass sie halt einfach ein Beispiel von eben dieser breiteren Entwicklung sind und dabei halt jetzt nicht so extrem herausstechen, aber halt einfach das sehr solide machen, was einfach das Album einfach logisch macht, das in diesem Kontext zu diskutieren. Aber es ist halt tatsächlich irgendwie, es hat halt eine sehr große Einfachheit bei gleichzeitiger extremer Präzision. Dieses präzise, diese fast mathematischen Gitarrenmelodien, die sich so wiederholen, bringe ich am meisten mit Uranium Club in Verbindung. Und das machen die hier auf einem halt deutlich, deutlich abgespeckteren Niveau und packen das halt in so kleine Ausrastlieder irgendwie, wo man einfach so in dem auf dem imaginären Konzert, das es dann irgendwann mal wieder gibt, einfach irgendwie sich mal kurz ins Pogo stürzen würde oder so. Und ja, insofern ist es ein Album, das einem, glaube ich, entweder am meisten gibt, wenn man einfach Bock hat auf ein paar catchige Punklieder, die auch sehr gut ins Ohr gehen. Oder wenn man sich halt für dieses Subgenre interessiert, von ja sehr kleinteiligen, präzisen Punk,
Jo.
der gerade da irgendwie vor allem auf YouTube lebt.
Lesson learned. Willkommen zurück. Nachdem wir jetzt sehr ausführlich über zwei Alben gesprochen haben, die uns mal mehr, mal weniger begeistern konnten, kommen wir jetzt zu einem kleinen Juwel, würde ich sagen, der mich begleitet hat die letzten 2 Wochen. Und es geht um das Album Superball. Aber nicht der Superball, sondern das Album Superball von Bool Goes Boing, dem Projekt der Komponistin und Songwriterin und Sängerin Judy Jackson, wenn ich mich nicht irre, aus Brooklyn, New York. Das ist ein Album, das mir zufällig begegnet ist auf Social Media und mich überzeugen konnte mit seinem Cover. Das ist so ein Gemälde von so einem Chihuahua, der so einen Baseball oder so betrachtet in der Hand. Und dann steht da halt drüber: Bool Goes Boing, Superball. Sehr, also sehr bizarr irgendwie. Konnte mich damit begeistern oder zumindest
catchen und dazu bringen, mir das anzuhören. Und ich wurde nicht enttäuscht, was Skurrilität angeht. Es ist aber ein sehr schönes Album, das irgendwie verschiedene schöne Aspekte vereint und auf so eine sehr kaputte, dissonante, bisschen anstrengende, aber total charmante Art vieles versammelt, was Musik schön machen kann, würde ich jetzt mal so sagen. Dahinter steckt eine Frau, ich würde jetzt mal sagen eine junge Frau, auch wenn ich das nicht so genau weiß, die in New York wohnt und Judy Jackson heißt und die Komposition oder Musik studiert hat am Oberlin College, wo wohl einige namhafte MusikerInnen studieren durften. Die hat, genau, sie hat Komposition studiert, aber auch Computertechnik im Zusammenhang mit Musik. Das macht es auf jeden Fall ganz interessant. Und sie ist nicht nur Künstlerin, sondern auch Researcherin. Und das hat mich sehr begeistert. Schreibt zum Beispiel Texte über so obskure Synthesizer einfach und wie die funktioniert haben, zum Beispiel die Else-Machine, die einen, wenn man jetzt wie aus Deutschland kommt, erstmal in die Irre führt und denken lässt, die würde Alles-Maschine heißen, was ein super cooler Name für einen Synthesizer wäre oder auch für eine Band oder einen Film oder so, was Krautiges. Aber über sowas, aber auch über so ganz zeitgemäße Konzepte wie Data Authentication und Glitch-Techniken, also zum Beispiel von Programmen, die halt MP3s wiedergeben oder WAV-Dateien oder so. Wenn man den quasi als Audiodatei fälschlicherweise ein Textdokument verkauft oder so, eine PDF-Datei oder so, und dann kommen dann natürlich obskureste Geräusche raus. Und ja, solche Kompositionsprozesse des Digitalzeitalters werden von ihr bedacht zumindest und untersucht, auch wenn die jetzt, würde ich mal sagen, in dieses konkrete Album wenig Einzug gefunden haben. Sie hat ansonsten auch eine Oper gemacht und so ein paar verschiedene Stücke, die ja avantgardistischer Natur sind, würde ich sagen. Man kann das jetzt so in den Topf neue Musik schmeißen, weil man da das meiste reinschmeißen kann, wofür man keine bessere Begriff hat irgendwie, aber das war es auch. Man findet auch so ein paar grafische Notationen von ihr, also so ein bisschen so ein Rundumschlag der, ja, des Ideenreichtums des 20. Jahrhunderts, also der zweiten Hälfte vielleicht, so ein bisschen. Und das ist ein bisschen wie bei Pompoko vielleicht letztes Mal, so ein spielerischer Umgang mit solchen Techniken, würde ich mal sagen. Vielleicht ist das auch so ein bisschen was, das sich auch durch unseren Podcast zieht, dass man manchmal solchen Leuten begegnet, die sich sehr viel auf so einer kognitiven Ebene auch mit Musik beschäftigt haben oder es zumindest studiert haben oder so und trotzdem so einen naiven Umgang damit finden. Vielleicht sind das auch Sachen, die mich begeistern, fällt mir jetzt gerade auf. Das ist auf jeden Fall so ein Beispiel dafür. Es ist auf jeden Fall ein Album über einen Hund namens Buhl. Was schon mal so ganz gut deutlich macht, ja, wie beknackt das auch einfach irgendwie ist. Was denkst du dazu, so Patrick, einleitend?
Ja, also ich denke, dieses Stichwort mit dem Spielerischen ist sehr wichtig, weil wenn du jetzt diese ganzen Credentials von ihr aufgelistet hast, dann erwartet man jetzt erstmal irgendwie so ein 20-minütiges dissonantes Synthesizer-Stück mit, weiß nicht, atonalen Kanonstrukturen, keine Ahnung, nee, aber es ist einfach nur ein verspieltes Album mit richtigen, also mit kurzen Songs, ne? Die eigentlich, also relativ klassisch gebauten Songs, einfach mit Strophen und Refrain, die aber hochgradig exzentrisch sind, einfach in ihrer
Ja.
Machart. Und da spielt bestimmt ihr Background eine große Rolle, weil es sind einfach, in Anführungsstrichen halt Pop-Songs, die aber irgendwie so gemacht sind, wie Leute, die Pop machen, das gewohnt sind, wo sie eher da nicht drauf kommen würden. Aber es klingt auch überhaupt nicht irgendwie akademisch, sondern es klingt einfach irgendwie anders. Und deswegen rückt es für mich spontan. Wenn du mir das alles nicht erzählt hättest, hätte ich echt überlegt, ob das vielleicht so sowas wie Outsider-Musik ist, ne? Also so, es gibt ja manchmal ja so Leute, die ohne überhaupt eigentlich ohne Ausbildung oder sich einfach Instrumente so intuitiv selbst erschließen oder sowas. Synthesizer selbst erschließen. Und dabei kommt dann eine Musik raus, die totale persönliche Eigenheiten hat und nicht so richtig an was anderes erinnert. Ich musste, mir fällt jetzt gerade nur zum Beispiel Weasley Willis ein, was jetzt hier falsche Assoziationen weckt, weil der ja quasi einfach immer repetitive, dadaistische Texte auf Keyboard-Loops gesungen hat. Aber, und das ist es hier nun wirklich nicht, wobei ein gewisser Freude an so, wie so fast so Stock-Sounds oder sowas, so ganz
Ja.
unbearbeiteten, flachen Tönen, die aus alten Maschinen kommen. Fast wie so Spielzeug irgendwie. Das hast du hier halt irgendwie auch.
Ja, es sind so ein bisschen oft so die Klänge, die sonst so keinen Einzug so in die Musik, also so in die professionelle Musik halten durften, so weil die so ein bisschen zu bescheuert sind. Einfach
Ja,
irgendwie. Also
ja.
es sind so schrottige Klänge oft. Irgendwie gemischt dann mit, also weil diese Klänge, die klingen halt auch wieder so 80er-mäßig, weil das klingt einfach nach so komischen Synthesizer-Klängen. Die sind dann gemischt mit so Trap-Beats, die aber nicht so fett sind halt irgendwie. Das sind jetzt keine fetten Bässe oder so. Also das liegt dann die Betonung eher so auf so den grundsätzlichen Groove davon und halt vor allem so diese lächerlich schnellen Hi-Hats, die da oft dann so im Hintergrund sind. Und das ist so ein total geiler Bruch irgendwie, finde ich, so, dass man das so nebeneinander hat. Weil das hat jetzt, ich meine, wenn wir jetzt mal den Bogen spannen wollen zu Yem Kafa und Küçük Efendi, haben wir da natürlich Trap Beats mit 80s Synth Sounds. Und das haben wir bei Bull Goes Boing auch. Aber es klingt komplett anders natürlich, weil das ist, ja, es ist halt einfach so, ja, so dekonstruierend irgendwie, aber es emanzipiert halt auch total diese einzelnen Klänge und stellt die aus. Und das ist halt total schön irgendwie. Dazu kommt halt so ein Songwriting und vor allem so eine Melodieführung, die einerseits, bei der man merkt, dass das jemand macht, der Ahnung davon hat. Irgendwie, die Melodien sind halt nicht super einfach. Also sie sind einfach, aber sie sind nicht so stupide. Sie
Ja,
haben Schlenker und so irgendwie. Die haben so nette Ideen, aber trotzdem hat es so was Kinderliedhaftes. Vielleicht sogar so Volksliedhaftes, so was so die Melodien angeht. Und das erzeugt einfach so eine sehr schöne Spannung, finde ich, so zwischen diesen verschiedenen Polen. Da die Texte sind oft total albern. Also in dem einen Lied geht es eben um diesen Hund Buhl, der halt wegläuft die ganze Zeit. Und dann ist der Chorus halt Buhl, viens ici, also Buhl, komm her auf Französisch. Keine Ahnung, warum es auf Französisch ist, das wird auch nicht weiter erklärt, aber es ist so. Es geht halt so um sein Leben als Hund, irgendwie darum, wie er Müll isst. So in dem einen Song. In einem anderen Song geht es um Piraten und einer geht irgendwie um Debussy, die Ikone des französischen Impressionismus in der Musik. Der Komponist, warum weiß man auch nicht. Also die Musik erinnert, wenn man das weiß, vielleicht so ein bisschen dran. Aber es ist alles irgendwie vage, aber witzig. Aber dann sind da auch immer wieder so Momente, in denen halt das aufblitzt, dass es nicht beliebig ist, alles irgendwie. Und dass da jemand dahinter ist, der halt einen Plan hat und der Ideen hat. Ich habe eine Zeile aufgeschrieben aus My Song. I study books and magazines to comprehend the past. I carefully plan my artistry to ensure it will last. Und das.
Das ist
Nee, bitte.
ja schon sehr poetische Line auf jeden Fall. Aber kommt mir komisch platziert vor bei so einem Album, das so seine Randständigkeit und Weirdness total herausstellt. Also es kommt mir jetzt nicht vor wie ein O.
Ja, was glaube ich so das Spannende ist, dass das ist halt, das sind jetzt total ernste Zeilen. Und die beschreiben halt auch, was sie tut, letztlich, ne? Also sie beschreiben halt jemanden, der sich auseinandersetzt, halt sehr ernst mit Musik und darüber lernt halt so und sich mit Musikgeschichte und ja auch vor allem Musiktechnik, also der einfach extrem wissenschaftlich auch so an sowas rangeht, was ja auf sie zutrifft. Und danach kommen so Zeilen wie: I understand my equity and assess I invest, my mind is on the money and my wallet never rests. Also wird das dann halt wieder halt so in den Kontext gestellt von so einem irgendwie Selbstoptimierungs neoliberalen Performer-Dasein irgendwie. Also wird das natürlich auch kritisiert irgendwie. Und dann macht das auch wieder total Sinn, weil das Album ist nicht so ernst, wie die Zeilen davor klingen irgendwie. Und das enthält halt eine Wahrheit. Aber die wird gebrochen. Und ja, das ist einfach ein Album voller Brüche. Und das ist, also wer jetzt tatsächlich schon mehrere Folgen Klaviatur der Kritik gehört hat, wird wissen, dass mich das glücklich macht. Ja, ich habe einen Gedanken dazu aufgeschrieben, der das für mich so ein bisschen zusammenfasst, was ich daran gut finde und mag, dass sie halt Dinge sehr genau nimmt und so einzelne Klänge exponiert und den Raum gibt, die halt sonst keinen Raum haben, das was so ein bisschen ja, also liebevoll irgendwie so ungewollten Synthesizer-Klängen, die so ein Dasein in Vergessenheit fristen mussten, jetzt halt so in so Songs vorkommen, in so richtigen Liedern irgendwie und nimmt halt so Albernes total ernst. Und kommt aus so einem ja irgendwie ja schon elitären Hintergrund der dominanten Kulturtechniken irgendwie und hat wirklich so Musiktechnik studiert und baut so Trap Beats ein, was jetzt so die andere dominante Kultur wäre, würde ich mal sagen, im Moment. Und das wird halt nicht ernst genommen. Und das ist das Schöne an dem Album.
Ja, die Art, wie die beiden Sachen, Trapbeats und absurde, veraltete, nicht bekannte Synth-Sounds hier einfach zusammenknallen, ist auf jeden Fall so ein Dada-Effekt. Das ist maximal absurd irgendwie. Aber ich meine, das ist eine gute Betrachtungsweise, wenn man das so in Kontext zu ihrem Background setzen will. Es gibt ja diesen ganzen Zweig der Medienwissenschaft oder so, der sich Medienarchäologie nennt. Und Medienarchäologie macht nichts anderes, als sich mit Medien oder mit Technik, ja, Medientechnik beschäftigen, die es nicht geschafft hat. Also die irgendwann aussortiert wurde. Also sowas wie, ja, Disketten hatten immerhin ihre Zeit, aber es gibt so Erfindungen, die wurden nie richtig genutzt. Also zum Beispiel wurde irgendwie die Filmkamera gleichzeitig an verschiedenen Orten der Welt entdeckt. Aber dann hat sich nur ein Modell irgendwie durchgesetzt und sowas. Und das gibt es aber in verschiedenen Bereichen. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn jemand sich, also gerade in der Klangerzeugungswelt ist das, glaube ich, sehr normal oder typisch, dass einfach gerade in der Frühzeit viele Leute gebastelt haben an solchen Sachen. Und wenig davon ist irgendwie dann richtig bekannt geworden. Also wer hätte gedacht, dass der 808 Drumcomputer einmal einfach quasi in
Ja.
jedem Song, der neu rauskommt, irgendwie zu hören sein wird. Und demgegenüber gibt es natürlich wahrscheinlich hunderte andere Drumcomputer, die nur sehr selten vorkommen. Und es gibt MusikerInnen, die dafür eine Faszination haben. Am bekanntesten oder für mich zumindest am naheliegendsten wäre da Aphex Twin, Richard David James, der quasi so eine Art von Sammler- und Nerd-Mentalität hat und wohl sein ganzes Leben solche Geräte gesammelt hat und seine gesamte Musik darum herumgebaut hat, die möglichst schön zur Geltung kommen zu lassen, irgendwie. Naja, und das ist hier ganz anders verwendet, aber irgendwie mit einem ähnlichen Mindset. Es ist sowas wie, was ist eigentlich mit diesen komischen Quietsch-Sounds und diesen, ich weiß gar nicht, was das für ein Equipment ist, das sie da letztens verwendet hat, aber ja, es klingt schon manchmal wie nach solchen Kinderkeyboards, so die oder quasi die Töne so eingestellt sind, dass ja, das beim Anschlag das so, du kannst ja beim Synthesizer manchmal wie so mehrere Töne,
Ja,
heißt das Oszillatoren, also dass du mehrere
Klangerzeuger sind das.
genau, du hast mehrere Klangerzeuger bei einem Anschlag quasi und dann schlägst du so die Taste an und dann, wenn du aber die Oszillatoren quasi dissonant eingestellt hast, dann zersplittert der Klang so. Und sowas benutzt sie hier ganz viel als Lead-Instrument, wo du das manchmal vielleicht nur als Effekt
Ja.
hättest, irgendwie im Hintergrund von einem anderen, macht sie das hier einfach zum Zentrum des Songs oder so. Oder so quietschende, sich verbiegende Sounds, so
Ja,
was
und dann
einfach.
manchmal sogar so ein Airhorn oder so. Oder bei manchen Songs sind auch sogar so Adlibs. Das ist auch so geil. Also das ist halt total bescheuert irgendwie, aber auf einmal sind die halt irgendwie da, so kurz im Hintergrund.
Adlibs.
Wie bitte?
Was sind Adlibs?
Adlibs, ja, das ist jetzt bekannt geworden halt im Hip-Hop, vor allem so diese Einwürfe am Ende der Zeile, dann einfach so ein oder okay, oder
Ach so. Ah ja, ich kannte den Begriff nicht. Ja. Ja. Und das ist. Ja, ich war eigentlich fertig. Das war das, wo ich dachte, ja, das ist tatsächlich. Das ist exzentrisch, ist aber auch irgendwie auch was dahinter. Das ist einfach nicht einfach nur merkwürdig der Merkwürdigkeit wegen, sondern hat schon irgendwie einen, hat auch Persönlichkeit. Es hat auch so den Charakter von so einem persönlichen tagebuchartigen Container für verschiedene Ideen, die ihr einfach so im Laufe der Zeit gekommen sind und die hier einfach mal ganz nebenbei in so einem Album gemacht wurden, das jetzt nicht irgendwie auf ein großes Publikum schielt, aber einfach eine interessante Kuriosität darstellt. Das wäre mein Fazit zu der Geschichte.
ja, ich glaube, viel mehr sollte man dem nicht zumuten wollen, irgendwie. Also das ist ja auch das Schöne daran, dass es irgendwie so, ja, es ist so nicht naiv, das klingt so entmündigend oder so, aber es ist halt einfach nicht so todernst irgendwie. Und es hat halt super schöne Melodien und super seltsame Sounds und nimmt alles ernst genug, um es nicht in eine Kitschigkeit kippen zu lassen. Oder vor allem in eine Belanglosigkeit irgendwie.
Ja.
Sehr eigenwillig. Ist einfach ein schönes Album. Ich würde es jedem empfehlen, sich das mal anzuhören. Ich glaube, es wird für niemanden, es wird niemandes Lieblingsalbum werden. Aber es ist ein tolles Album.
Ja. Und eins, das wir einfach frech in den Fokus der Aufmerksamkeit jetzt gerückt haben, obwohl es eigentlich so ein bescheidener Gestus dahinter stellt. Aber das haben wir uns ja irgendwie auch rausgenommen, quasi sowas zu
Ja,
machen.
das würde ich gerne, dass das öfter passiert haben.
Ja.
So, ich würde sagen, das war's für heute, oder? Wenn dir nichts
Ja.
mehr auf der Zunge brennt.
Nee, ich würde jetzt gerne irgendeinen lustigen Abschlussspruch bringen oder so. oder einen Profunden. Irgendwas über Hauntologie oder Derrida, den du ja hier einfach mal ins Gespräch gebracht hast.
Ich weiß eigentlich total wenig über Derrida, aber seit ich das mir vor Augen geführt habe mit diesem Wortwitz, ja, stelle ich ihn mir als einen glücklichen Menschen vor.
Ja, also große Teile von Derridas Philosophie basiert auf solchen Wortspielen. Also, das ist nicht beliebig, was du da gerade genannt hast.
Ja. Schön.
Also, wenn ihr mehr über den Einfluss des französischen Poststrukturalismus auf heutige Musikkritik hören wollt, dann müsst ihr weiter Klaviatur der Kritik euch reinziehen.
In diesem Sinne.
Ach so, ich muss das ja ausmachen, gell?